Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit, Mittwochabend, und wir haben den 26. August, das heißt ein Tag oder einmal schlafen noch und dann ist wieder Eistime in Grimmitschau. Das erste Testspiel steht morgen vor der Tür gegen den HK Mountfield, Radek Kralovice, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, hoffe ich doch zumindest.
Kommt schon hin, ja.
Genau, und ja, ihr habt schon gehört. Nomi ist auch wieder am Start. Grüß dich.
Grüße. Und die sind sogar schon, habe ich vorhin gesehen, in der Story kam er jetzt gerade erst rein, sind sogar schon am Soundpark angekommen.
Genau, die sind natürlich top professionell, bleiben noch ein oder, nee, die bleiben jetzt bis Sonntag hier, gell? Die fahren nicht nochmal
nach Hause. Ja, genau. Ja. Einen Tag vorher angereist, vor dem Spiel, wie sich's gehört für so eine Profimannschaft.
Ja.
Kurzen Kulturschock abgeholt wahrscheinlich bei dem Stadion und ja, jetzt geht's für alle ins Neubords, nehme ich an.
Das ist ein schönes Steak reinziehen. Wir machen ziemlich viel Werbung fürs Neubots, da müssen wir auch noch was rausholen.
Ja, ja. Eine Kooperation hier.
Das, wir erwähnen das ja auch gerne, ne? Ist ja auch hervorragend da, aber da müssen wir mit dem Volker mal reden, da muss was rumkommen jetzt.
Ja, für uns, und vielleicht kann man ja auch mal einen Gutschein verlosen, wenn er das möchte.
Ja, da müssen wir mal ins Gespräch gehen. So, aber wir sind nicht der Eisblock, wir dürfen nicht zu viel von dem Kooperationszeug machen.
Ja, bei uns geht es ja noch um Eishockey, stimmt.
Bei uns geht es genau noch um Eishockey. Wir fangen nämlich auch jetzt direkt an und labern nicht noch über irgendwelchen Durchfall vom Wochenende, sondern wir hauen direkt los. Denn am Sonntag war es soweit, die 4. Importstelle wurde bekannt gegeben. Du hast die freudige Nachricht ja an der Ostsee wahrscheinlich irgendwann empfangen. Mhm. Ich in der Arbeit, und ich muss ganz ehrlich sagen, war oder ist ein unbeschriebenes Blatt, dieser Logan Wohl.
Ja, auf jeden Fall. In Binz habe ich es empfangen, bei strömenden Regen. Und wie sich es halt für die Ostsee gehört. Ne? Ist halt so, wenn man im Spätherbst dort hochfährt, da kann es halt auch mal regnen.
Im Spätherbst, Ende August.
Und also natürlich ein unbeschriebenes Blatt. So ein bisschen das, was wir ja auch gemunkelt hatten, wo wir gesagt haben, okay, ein Kracher wird kommen und dann sicherlich jemand, der so ein bisschen seine ersten Europa-Erfahrungen sammeln soll. Auch ohne Tryout-Vertrag, also fest verpflichtet, hatten wir ja auch extra dann nochmal nachgefragt beim Aaron, weil ja auch kurz so gemunkelt wurde, ob es ein Tryout gibt.
Genau.
Ist aber fest verpflichtet und soll sozusagen hier als Wundertüte überzeugen oder seine Leistung abrufen. Wir hatten es ja da auch so ein bisschen besprochen gehabt, wo man sagt, okay, die Statistiken aus Übersee, die waren jetzt nicht weltbewegend, wo man sagt, okay, das ist eigentlich jetzt überhaupt nicht das Muster, wonach man verpflichtet. Wo man dann schon wieder in die Slowakei geguckt hat, muss man sagen, auch wenn es am Ende nur 11 Spiele waren, hat er 7 Punkte geholt. Und wenn man das mal grob so hochgerechnet hätte auf die Saison, wäre er zweitbester Scorer gewesen. Und damit Spielern auf einem Niveau, die auf jeden Fall auch sehr viel ECHL oder AHL-Erfahrung haben und auch in dem Kader gespielt haben. Da kann man hin und her gerissen sein. Ist, glaube ich, dann dieses typische, muss man halt einfach mal sehen. Und das, was man so bisher gesehen hat und was ja auch, sag ich mal, sowohl von Aaron als auch Jussi gesagt wurde, ist ja jetzt nicht so, wo man sagt, okay, er kann gar nicht Schlittschuh laufen, er soll unglaublich schnell sein, ein sehr guter Skater. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, wo ja das Augenmerk draufgefallen ist, dass wir einen bully-starken Spieler haben. Und da sind seine Statistiken ja auch überzeugend gewesen mit über 50%, ich glaube 53%, was er so hatte. Und ja, von daher lassen wir den Jungen mal ankommen, das ist er ja. Und ganz in Ruhe beobachten, ne, wohin die Reise geht. Und dann darf man natürlich gespannt sein, wenn er jetzt nicht einschlagen sollte, wie gehen die Eispiraten damit um. Ich denke, für uns war es auf jeden Fall eine finanziell kostengünstige Lösung. Und man geht jetzt dieses Risiko, so hat es ja auch der Eisblock gesagt, jetzt erstmal ein. Ist aber, denke ich, auch gewappnet, um gegebenenfalls das auszumerzen, sollte man merken, okay, das funktioniert gar nicht.
Nomi, da habe ich nichts zu ergänzen. Da hast du jetzt einen guten Abriss gemacht. Wir haben ja später noch das Interview mit Jussi, mit dem habe ich natürlich auch über Logan Will gesprochen, auch über Jano Kerki und auch über Colin Adams, also über unsere neuen Importspieler. Da hören wir später nochmal rein und da werden wir auch nochmal auf Logan Will zu sprechen kommen oder auf Logan Will zu sprechen kommen, weil Jussi da auch nochmal ja, so eine kleine Erwartungshaltung abgibt. Er will natürlich auch den Druck nicht zu groß machen, die sollen erstmal hier ankommen und sich ins Team integrieren. Da liegt jetzt der Fokus drauf. Und ja, wie gesagt, die Vorbereitung läuft, die Jungs sind auf dem Eis, die ganzen, nennen wir es mal, Teambuilding-Maßnahmen nehmen jetzt auch langsam Fahrt auf. Also wie gesagt, Essen waren sie ja schon ein paar Mal. Jetzt steht irgendwann das Golfturnier noch auf dem Plan, beziehungsweise hat es ja Buschi im Podcast erzählt vor 2 Wochen am Freitag, dass die Jungs auch im Rahmen von dem CCM Cup ja auch noch ein kleines Golfturnier mit den anderen Mannschaften aus Pilsen, Bremerhaven und Mountfield machen. Da bin ich auch mal gespannt. Wie wir ja festgestellt haben, Sebastian Streu ist ein fleißiger Golf-Influencer mit seinem Kanal Offseason. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege da jetzt jeden Tag wieder neue Videos eingespeist. Ich habe keine Ahnung, wann die noch die Zeit haben, das zu machen, beziehungsweise verstehe ich gar nicht, wie die da bei Sonne auf dem Golfplatz rumstehen können. Also das, entweder sind es schon voraufgezeichnete Videos, da muss ich mit Sepp mal reden.
Also ich denke schon, also wenn er jetzt natürlich in die Social-Media-Branche auch so einsteigen will, ich denke, da hat er das ein oder andere vielleicht auch mal vorgedreht, damit er natürlich das ein bisschen füttern kann.
Immer mit Luis Brune.
Ja, genau. Also wenn die so viel Zeit haben, jetzt noch auf den Golfplatz zu gehen, also dann müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Nee, Spaß. Selbst das soll natürlich möglich sein, aber ich denke, da ist bestimmt das ein oder andere schon vorab gedreht worden.
Ja, gehe ich auch davon aus. Ich bin aber halt gespannt, wie unsere Jungs sich auch bei dem Golfturnier schlagen gegen die anderen Mannschaften. Bin ich mal gespannt, ob da auch Golf so hoch im Kurs steht als Freizeitaktivität. Oder ob die eher wahrscheinlich Gulasch kochen gehen zusammen oder sowas.
Ja, Tridelnik rollen oder irgendwie so, was man halt noch so in Tschechien machen kann. aber ich denke, das ist ja mittlerweile schon Usus, dass gefühlt jeder Eishockeyspieler auch mal einen Golfschläger in der Hand hatte. Und ich denke, gerade in der tschechischen ersten Liga, da gibt es bestimmt auch einige, die vielleicht mal in Übersee waren und dort mal rumgelaufen sind. Also sind wir mal gespannt, ob zumindest Krimitschau da ein ernsthafter Konkurrent sein kann.
Was auf jeden Fall noch sehr interessant war, ist, dass Leon Schulz und Pascal Seidel wieder in Grimmitschau sind. Die haben ja die ersten 2, wenn nicht sogar 3 Wochen Saisonvorbereitung in Bremerhaven mitgemacht, haben auch mit Bremerhaven deren Schweiz-Trip, nenne ich es mal, mitgemacht. Die waren 4 oder 5 Tage jetzt übers Wochenende in der Schweiz, haben da 3 Spiele gespielt gegen wirklich Top-Clubs. Aus der Schweizer Liga, das erste Spiel gegen Lausanne zum Beispiel, das weiß ich noch, da haben sie glaube ich 1-4 verloren. Das zweite Spiel habe ich den Gegner nicht im Kopf, auf jeden Fall war es glaube ich eine 0-3 Niederlage.
Oder wie die heißen.
Ja, irgendwie so, das war ganz interessant. Ich kann es ja gleich, wenn du antwortest, nochmal kurz googeln. Was aber für mich noch interessant war, ich bin ja ein treuer Hörer des Fischer und Pinguins Podcast, auch eine wirklich gute Hörempfehlung. Nico und Malte machen da einen sehr, sehr guten Job. Und die haben natürlich da auch über Leon und Pascal gesprochen. Und gerade Leon hat überraschend Eiszeit bekommen, weil sich auch der, den wir hier in Grimmitschau bestens kennen, Ryan Betterhaar, leider wohl eine leichte Blessur zugezogen hat, konnte nicht spielen. Und so ist Leon Schulz ins Line-Up gerutscht und hat direkt in den beiden Spielen ja, nee, in den drei Spielen an der Seite von Matthew Abt in der zweiten Reihe gespielt, in der zweiten Verteidigungsreihe. Und ja, hat da wohl einen überzeugenden Job gemacht, wie wir nämlich von Malte erfahren haben. Und in die Sprachnachricht von Malte, die er mir heute, vielen Dank an der Stelle, heute relativ zügig zugeschickt hat. Und da können wir ja mal reinhören.
Moin aus dem, ja doch, recht überraschend sonnigen hohen Norden. Moin aus Bremerhaven. Moin vom Penguins Podcast. Hier ist Malte. Freut mich sehr, bei euch heute dabei zu sein beim Eispiraten Podcast und euch so ein bisschen was zu erzählen über ja, die beiden Jungs, die jetzt jüngst bei unseren Penguins dabei waren, beim Vorbereitungsturnier in der Schweiz, beim Coupe de Bain gegen ja, hochkarätige Gegner. Und insbesondere Leon Schulz können wir da definitiv hervorheben, weil der Junge musste wahrscheinlich doch ein bisschen mehr spielen, als vielleicht vorher erwartet wurde. Bei uns ist nämlich Ryan Betterhaar, den ihr ja auch sehr, sehr gut kennt in Krimmitschau, angeschlagen ausgefallen. Und ja, Leon durfte dann quasi einspringen für ihn und hat seine Sache wirklich richtig, richtig gut gemacht. Hat an der Seite von Matthew Abt gespielt, quasi im zweiten Verteidigerpaar. Und ja, die Spiele haben wir jetzt nicht alle im Detail verfolgt, insbesondere das dritte Spiel nicht. Aber die beiden vorher wurden auf jeden Fall auch in ja, vernünftiger Qualität gestreamt, weshalb man da auch den ein oder anderen Eindruck bekommen konnte. Und bei Leon wirkte es jetzt nicht so, als hätte er große Anlaufschwierigkeiten. Und das macht die Sache eigentlich umso bemerkenswerter, weil natürlich das Tempo schon relativ hoch war. Die Penguins haben gegen Lausanne gespielt, gegen Ajoui und auch gegen Fribourg, eben den Schweizer Meister. Und da nach so kurzer Anlaufzeit und auch Ankommenszeit letztendlich in Bremerhaven direkt mit einzusteigen, ist aller Ehren wert. Hat schon ja sehr, ich würde sagen, männliches Eishockey gespielt, hatte ja gute Zweikämpfe, gute Physis drin und auch mutige Aktionen nach vorne, also im Aufbauspiel. Klar, es ist noch nicht alles gelungen, das ist aber ja auch bei jungen Spielern generell ja nicht unbedingt schlimm, wenn das jetzt noch nicht alles hundertprozentig klappt. Aber insgesamt hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich kann sagen, auch Sportdirektor Sebastian Furchner war sehr beeindruckt von Leons Leistung. Hat gesagt, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht zu beobachten, wie er auch von Training zu Training und Spiel zu Spiel immer besser wurde und sich immer besser eingefunden hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht sein letzter Auftritt im Penguins-Trikot war. Auch wenn ihr ihn natürlich jetzt erstmal sehr, sehr gerne und auch absolut zu Recht bei euch sehen wollt, ganz klar. Die Chance dazu gibt es ja am nächsten Wochenende. Da freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf, wenn wir bei euch am Start sein dürfen beim Vorbereitungsturnier beim CCM Cup. Hoffentlich, so wünschen wir uns das natürlich, mit dem romantischen Kooperationspartner-Finale, so nennen wir es mal, Krimmitschau gegen Bremerhaven. Das wäre doch toll. Und dann ist Leon Schulz wahrscheinlich wieder in seinen richtigen Farben, nämlich in euren Farben unterwegs. Der andere, der dabei war, Pascal Seidel, der hat keinen Einsatz bekommen, hat aber mittrainiert und auch der, so haben wir es uns sagen lassen, hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Also auch auf den dürft ihr euch für die kommende Saison definitiv freuen. So, das soll es gewesen sein. Euch noch ganz viel Spaß mit der Folge und wir sehen uns am Wochenende. Liebe Grüße aus Bremerhaven nach Krimmitschau.
Norman, jetzt haben wir die Nachricht von Malte gehört. Liebe Grüße auch zurück nach Bremerhaven. Wenn du das jetzt hörst, dass sich Leon da anscheinend wirklich richtig, richtig gut präsentiert hat, was löst das in dir aus, wenn du jetzt weißt, der Junge hat auch nur einen Tryout-Vertrag bis Ende Oktober, kriegt sehr viele Vorschusslorbeeren gerade aus Bremerhaven von einem neutralen Beobachter. Ich meine, die hätten auch sagen können, wenn er jetzt im Mist gespielt hätte, aber er hat ja anscheinend wirklich überzeugt. Was ist deine Einschätzung, wenn du sowas hörst?
Was es auslöst, dass ich mich schon darauf
freue. Was es mit dir macht? Was macht das mit dir, Norman?
Ja, dass ich mich schon darauf freue, dass du dich aufregst, wenn er bei uns keine Eiszeit bekommt.
Da kannst du aber auf Nummer sicher gehen.
Lieben Gruß an Fladejcikov. Nee,
genau.
Ja, nee, Spaß. Also natürlich freue ich mich für den Jungen, dass er die Chance gekriegt hat. Also ich meine, wenn du überlegst, Tryout-Vertrag bei uns in der zweiten Liga, um sich erstmal überhaupt zu beweisen, kriegt dann erstmal die Chance, natürlich auch in Bremerhaven überhaupt mitzutrainieren, was ja auch eine gewisse Ehre ist. Ja. Und dann so ein Eishockey gegen solche Gegner, gegen solche Spieler erleben zu dürfen, ist, denke ich, für ihn ein ganz tolles Erlebnis auch gewesen. Und ja, freut mich natürlich riesig für ihn, dass er da so gut angekommen ist. Ich hoffe, dass er dieses Feuer, was er dort oben sozusagen hat, dass er das mitnehmen konnte und am Ende hier auch aufs Eis bringt, dass er sich hier genauso beweist. Ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, klar, für so spezielle Spiele für einen kurzen Zeitraum, da kann man sich sehr motivieren, aber du musst natürlich den langen Atem in der Saison haben. Du brauchst natürlich am Ende auch das Vertrauen vom Trainer. Da hat man jetzt in der Vorbereitung natürlich mehr die Chance, jemanden die Chance zu geben, auf dem Eis sein Können zu zeigen. Wenn es dann ein Ligabetrieb ist, dann fängt natürlich auch bei Jussi sicherlich in manchen Spielen die Überlegung an, setze ich jetzt einen jungen Spieler ein und riskiere was oder gehe ich auf Nummer sicher? Das ist immer halt so eine Abwägung, die man natürlich treffen muss als Mannschaft, die ja erstmal immer gegen die Playdowns kämpft. Ich hoffe einfach, er kann die Leistung von Bremerhaven hier aufs Eis bringen, weil dann sollte es ja für ihn am Ende auch in, ja, ich will nicht sagen in Selbstläufer sein, aber eine Garantie sein auf jeden Fall, dass sein Vertrag verlängert wird und dass er am Ende hier zu seinen Einsatzzeiten kommt. Und man hat es ja auch so ein bisschen rausgehört, natürlich, dass sicherlich Bremerhaven jetzt mal übertrieben gesagt auch nicht abgeneigt wäre, wenn er da vielleicht nochmal mit aushelfen kann. Und du hattest es ja auch gesagt, du hast den Podcast noch weitergehört und da hat ja auch genau. Sebastian Forschner am Ende sogar noch lobendere Worte gefunden, als jetzt in der Sprachnachricht gesagt wurden.
Sensationell guten Job hätte er gemacht. Also gerade das Wort sensationell guten Job, da muss man schon sagen, er hätte auch einfach sagen können, ja, hat seinen Job gemacht und gut, aber wenn du schon als Teammanager das Wort sensationell gut, dann ist es auf jeden Fall schon anscheinend eine Leistung gewesen, die ja, die eine vielleicht auch auf den Zettel von Sebastian gebracht hat.
Eben, ja. Also
für später mal.
Genau, also am Ende von Forschner so ein Lob zu bekommen als so super erfahrener DEL-Spieler ist, glaube ich, dann auch nochmal so ein kleiner Stempel und ein Schulterklopfer für ihn. Und ja, also von daher schön, dass es für Schulz geklappt hat. Pascal Seidel kam ja zu keinen Einsätzen, was jetzt sicherlich nicht überdramatisch ist, aber er konnte auch am Ende sicherlich wieder genügend Erfahrungen mitnehmen im Training und am Ende soll er ja auch hier überzeugen und eine stabile Nummer 2 sein. Und von daher, denke ich, war es die Erfahrung trotzdem wert, in Bremerhaven mit dabei zu sein.
Ja, und gerade bei Pascal muss man ja dazu sagen, dass auch Sebastian Forschner über ihn ja auch nur lobende Worte erwähnt hat. Er hat auch gesagt, ja, er hat zwar kein Spiel gemacht, hat aber trotzdem sich hervorragend integriert, hat sehr gute Leistungen im Training gezeigt. Also auch er hat sich da oben sehr, sehr gut präsentiert. Und ich sag mal so, wenn du einen Leon Hungeregger vor dir am Tor hast, da kriegst du halt auch nicht viele, viele Spielzeiten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das auch vermessen wäre, weil ich glaube, in der Vorbereitung von Bremerhaven soll es ja daran liegen, nicht unsere Spieler zu testen, sondern die sollen sich ja bei denen einspielen.
Ja.
Und ich muss noch kurz korrigieren. Also die Fichtner und Pinguins haben in der Schweiz gespielt gegen den HC Lausanne. Das erste Spiel, 2-4 verloren. Dann haben sie gegen HC Ajoie haben sie 2-3 verloren. Und dann haben sie das letzte Spiel gegen den aktuellen Meister, gegen den HC Fribourg-Gottéron.
Ja, war ich sogar schon. Den Grand habe ich, jawohl.
Ach, geil. Haben sie 0-3 verloren, aber haben sich wohl sehr gut präsentiert. Also da muss man ganz ehrlich dazu sagen, sind zwar 3 Niederlagen, aber gerade gegen Schweizer Top-Teams, das sollte jetzt Bremerhaven da nicht zwingend aus der Bahn werfen. Und ja, da können wir jetzt mal gespannt sein, was Leon und Pascal dann hier bei uns aufs Eis bringen. Weil du es vorhin angesprochen hast, mit so einem kleinen Wink Richtung Fladeljikow. Ich habe ja prinzipiell, gerade wenn wir auch über diese Theorie reden, dass Walshy vielleicht in der Abwehr spielen sollte oder spielen sollte, müsste, könnte, würde ich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt überlegst, dass du den Leon Schulz hast, der vielleicht an der Seite wirklich mal von einem Adam McCormick oder von einem Mirko Sacher reifen kann, dann hättest du 6 super Verteidiger, wenn du wirklich Leon da vorne mit reinschmeißt und ihn seinen Job machen lässt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du ja McCormick, Schulz von mir aus, Sacher mit Finn Fuchs und dann hast du noch Emil Quas und ohne Olef. Ich denke, das ist eine Verteidigung, muss ich jetzt mal so sagen, die könnte sich in der zweiten Liga sehen lassen. Und du hättest ja sogar noch Felix Thomas als Verteidiger Nummer 7. Und immer noch die Option mit Walshy.
Ja, es zeigt dann.
Hoffen wir mal, dass sich Leon gut anstellt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber es zeigt am Ende auch, dass wir doch ein bisschen flexibel sind, um gegebenenfalls reagieren zu können. Also mit drei Reihen können wir natürlich spielen. Am Ende wird dann immer die Frage sein, okay, wie bringst du jetzt vielleicht noch eine vierte Reihe oder den siebten Mann mit rein? Und ja, auch da muss ich sagen, müssen wir halt mal schauen, wie am Ende Felix Thomas mit eingebunden wird, wie viele Spiele er am Ende auch bekommt und ob er halt, sag ich mal, trotzdem immer mit im Bus sitzt und da irgendwie als siebter Mann mitfährt, überraschen lassen. Aber erstmal muss natürlich Schulz das abrufen, was er in Bremerhaven gezeigt hat und am Ende auch Jussi überzeugen. Und dann stehen da, denke ich, viele Türen und Möglichkeiten offen. Wobei ich eher denke, dass wir sicherlich davon Abstand nehmen werden, sag ich mal, so einen jungen Spieler neben einen erfahrenen Verteidiger gleichzustellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht dann doch auf so Ole Olef Ebene spielen wird, als jetzt bei einem McCormick, wo ich sage, okay, wenn der so offensiv ist, dann brauchst du schon auf jeden Fall eine Bank hinten drin, die auch dicht hält. Wo du sagst, okay, da ist es dann wahrscheinlich eher ein Quas und ein Sacher, dann halt in Reihe 2 zum Beispiel, obwohl du auch McCormick und Sacher natürlich zusammenspielen kannst. Also da ist rein Möglichkeiten hast du genug und am Ende wirst du auch sehen, wie, sag ich mal, die ersten Spiele verlaufen. Ist Jussi zufrieden? Fangen wir zu viele Gegentore? Wie stimmen die Verhältnisse unter den Spielern miteinander? Also ich glaube, da ist am Ende auch trotzdem noch viel möglich und viel Bewegung drin. Sollte es am Anfang halt nicht gleich funktionieren.
Du hast gerade eine schöne Überleitung gegeben zu Jussi, denn er hat ja viele, viele interessante Punkte angesprochen und da können wir ja mal nach dem Interview mal noch ein paar Sachen eingehen. Jetzt hört ihr das kurze Interview mit Jussi. Natürlich habe ich es nachbearbeitet, denn ich habe natürlich Jussi die Fragen auf Englisch gestellt. Für den Podcast werde ich es jetzt in Deutsch stellen und dann genauso die Antworten von Jussi im Nachhinein noch übersetzen. Ja, Jussi, zuallererst herzlich willkommen in Grimmitschau. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und natürlich die allererste Frage. Du und Jenna, ihr seid älter geworden. Ja, wie war denn so der Sommer als Papa mit Kind?
Yeah, hey Steve, hey, thanks for having me again. And I've been waiting the whole summer to get back to your podcast. You know that, right? No, summer was great. Obviously, a bit different for me and Jenna when Aaron was born. So a lot of learning new stuff. But I still had some time to play some golf. So yeah, it was good. Just spend some time with the family and playing a little golf and learning how to be a dad.
Ja, Jussi hat gesagt, der Sommer war großartig. War natürlich eine neue Erfahrung jetzt als Papa. Trotzdem hat er auch Zeit gehabt, Golf zu spielen und hat trotzdem versucht, zu lernen, was es heißt, ein Vater zu sein. Jussi, zweite Frage. Seit Sonntag ist das Team komplett oder das Team scheint komplett zu sein, sagen wir es mal so. Alle Spieler sind da, du kannst mit dem kompletten Line-up trainieren. Ja, wie zufrieden bist du, dass jetzt das Team endlich komplett ist?
Yeah, obviously it's great for us to have the full roster. That gives us a chance to really practice the five-man units and practice as a team and get to know each other and hopefully build on something special with the group that we have. I think we have a good group here and we have a good chance to compete.
Ja, Jussi sagt, er ist froh, dass jetzt endlich alle Spieler da sind und dass die Spieler jetzt endlich Zeit haben, sich auch zu finden, sich alle kennenzulernen. Er hat nochmal betont, dass wir wieder eine gute Truppe zusammen sind und ja, dass die Mannschaft auch in der Lage ist, mitzuhalten. Jussi, wo liegt denn jetzt in der kommenden Woche oder allgemein, wo liegt jetzt momentan im Training der Fokus drauf?
Well, first couple practices were just getting everybody comfortable on the skates again and getting some touches and get the groins used to the skating again, because some of the guys did not spend the whole summer on the ice, so just to get the feel. But now after Logan's here and now when we start playing games, so we've been a little bit practicing on or focusing on in our game without the puck, so decent coverage, forecheck and those areas of the game. So hopefully we can get some good feedback on the upcoming games.
Ja, Jussi hat gesagt, es ist natürlich immer wichtig, in den ersten Trainingseinheiten das Gefühl wieder zu kriegen, die Jungs sollen sich wohlfühlen auf dem Eis. Logisch, es haben ja nicht so viele Jungs die Möglichkeit, im Sommer auf dem Eis zu stehen. Das hatten wir ja auch schon im Podcast angesprochen mit Sebastian Streu, dass das in Deutschland immer ein Problem ist. Von daher liegt der Fokus natürlich darauf, dass die Jungs sich erstmal wieder ans Eis gewöhnen. Gerade das Grimmitschauer Eis ist ja auch sehr speziell. Also von daher liegt da der Fokus drauf. Und jetzt natürlich nach der Logan Will-Verpflichtung und wo das Team jetzt komplett ist, ja, geht es natürlich jetzt darum, die Sachen zu lernen, wie Vorcheck, Backcheck, wie soll sich das Team in verschiedenen Spielsituationen verhalten. Das ist natürlich jetzt das, was immer in der Vorbereitung halt trainiert wird. Und da liegt jetzt der Fokus drauf und gerade auch, wenn man jetzt auf die kommenden Spiele schaut, sich da halt gut darauf vorzubereiten. Jussi, es gab ja auch eine Verstärkung im Trainerteam. Gerade die Verpflichtung von Sebastian Becker war wieder sehr wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Video-Coaching ist schon ein wichtiger Punkt, auch in der Weiterentwicklung, wenn man sich jetzt die DEL2 anschaut. Da darfst du als Team eigentlich nicht hinten anstehen. Von daher fand ich das sehr, sehr gut, dass wir Sepp wieder ins Boot geholt haben und dass mit Fabi Dahlem jetzt noch ein Torhüter-Trainer, / Athletiktrainer mit dazugekommen ist, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Gerade das Training der Torhüter hat natürlich immer ESA übernommen und wenn du dann natürlich jetzt jemand hast, der wirklich ein ehemaliger Torhüter war, ist es extrem wichtig, sich da auf der Position noch weiterzuentwickeln. Und gerade was das ganze Thema Athletik angeht, also ich denke, da hatten wir auch Nachholbedarf, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will. Und ja, ist natürlich auch eine Entlastung für dich selber. Und ja, wie siehst du das jetzt, dass du da Entlastung bekommen hast mit den beiden Co-Trainern?
Ja, of course, yeah, it helps a lot. All that stuff that Sebastian and Fabi is doing at the moment, that's quite time assuming. So it's with Sebastian doing a lot of pre-scouts, a lot of videos. So that's just watching the games a lot. So that saves a little bit of time for me, so I can be more focused on our own game. And obviously with Fabi, it's important for the goalies, because I don't know anything about any feedback giving to the goalies. I don't understand about that side of the game. So yeah, we need a specialist over there, and hopefully he can help Kevin and Steve and Pascal to be better players. And then on top of that, he's running the physical off-ice part up for us. So again, another time zooming, kind of like a piece away from my plate, which again frees my time to be more on the with the individuals, be a little bit more specific in our game, and hopefully that's gonna show in a better results.
Ja, Jussi hat nochmal betont, dass es ihm enorm hilft, dass jetzt Sebastian und Fabi da ist. Gerade Sebastian wird wieder viel Pre-Scouting betreiben, viele Spiele anschauen, was ihm natürlich enorm viel Zeit spart. Das kostet natürlich immer viel Zeit, wenn du dir die Spiele vom letzten Wochenende angucken musst, gerade auch das Gegner-Scouting, wenn du das als Trainer abgeben kannst und kannst dich darauf verlassen, dass dann dir dein Videocoach richtig gesehen zeigt, dann hilft das natürlich enorm. Und da ist er froh, dass Sebastian wieder da ist. Und bei Fabi, ja, er hat gesagt, er hat halt vom Torhüter-Training nicht so viel Ahnung, gibt er ja offen zu. Und Fabi ist halt einfach da ein Spezialist auf dem Thema, ne? Und er hofft natürlich auch, dass das Kevin, Steve und Pascal hilft, sich weiterzuentwickeln, noch besser zu werden. Und was das Thema Athletik angeht, ja, das wissen wir selber, da hatten wir einen Nachholbedarf. Jörg hat es ja auch im Podcast angesprochen, dass vielleicht auch das Thema Athletik ein Grund dafür war, dass es so viele Verletzungen gab im letzten Jahr und da musste man einfach nachschärfen. Und ja, da ist natürlich Jussi froh, dass es nicht mehr auf seinem Tablett landet, das Thema, sondern dass er sich jetzt wirklich aufs Training, Vorbereitung, Training, Nachbereitung, Training, dass er da den Fokus darauf legen kann. Jussi, jetzt lass uns mal über einige Spieler sprechen, um genau zu sein, über drei. Anfangen wollen wir mit Jarno Kerki. Dein Wunschspieler, wie man lesen konnte, du hast ihn als Oldschool-Center bezeichnet. Jarno, ja, hat oder bringt Erfahrung aus den besten europäischen Ligen mit und hat da auch immer wichtige Rollen eingenommen, jetzt gerade in den letzten Jahren als jemand, der da so eine junge Mannschaft halt mitführen soll und dazu dann noch Topscorer mit geworden ist. Also der bringt da sehr viel Erfahrung mit. Was sind denn so deine Erwartungen an Jarno?
Jappi is a great addition for us. I think he's the kind of player that we need. Experienced player. He's played in a high level.
He comes in, comes for us from great organizations. He's played both Finland, Sweden, and Switzerland. So he knows what it means to be a professional player. He brings that just everyday quality, and that's something that we need. Obviously, on the ice, he can score goals. He can make plays. He's a big body. I also believe he can be a strong player on the faceoffs. But most importantly, he played that 60-meter game. He's responsible on both sides of the puck, and that's something that we need. But I don't wanna put too much pressure on the guy. It's a team sport. He's one addition for us, but it's an addition that we really like. So hopefully he's gonna do well. He stay healthy and he's gonna help us win games.
Ja, Jussi ist froh natürlich, ne, dass er jetzt da ist. Er hat gesagt, Jarno kommt von guten Organisationen, aus den besten Ligen. Er ist ein Spieler, den wir brauchen. Er kann Tore schießen, er kann auch mal das spezielle Play machen. Er kann oder er hofft, dass er sehr gut auch am Bullypunkt ist. Da hatten wir ja letztes Jahr auch so unsere Probleme. Und Jarno, ja, er hofft natürlich auch oder ist sich eigentlich bewusst, dass Jarno ein Spieler ist, der beide Seiten des Spiels bespielen soll. Da geht er ja auf Angriff und Verteidigung ein. Und da sieht er ja schon, dass Jarno sich damit einbringen soll. Ist auch natürlich auch, und das betont er, hat er jetzt mehrmals gesagt, er ist auch nur ein Spieler von vielen. Ne? Also das Eishockey ist ein Teamsport. Jarno ist ein wichtiger Spieler, aber auch nur einer von vielen. Jussi, lass uns über Logan Will sprechen. Er ist ja in Europa noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, kam ja jetzt im Winter aus der East Coast Hockey League nach oder in die Slowakei, hat da 11 Spiele gespielt, 7 Punkte gemacht. Wenn man jetzt in seine Vergangenheit schaut, dann war er zumindest auf dem College ein wichtiger Spieler, war da Captain seines Teams für 2 Jahre. Und was man so lesen konnte, so seine Spezialität ist das Bully-Spiel. Er hat wohl immer eine gute Bully-Quote gehabt und er ist sehr schnell. Das hast du ja auch schon gesagt. Also was erwartest du von Logan?
Yeah, Logan's pretty much the same thing with him also. Obviously, we took some time with the imports and he's also, he can play in the wing, he can play in the middle. Obviously, he's one of his specialties. It's on the face-off dot, so that's 100% something that we believe that we got to get stronger from last year. He's a really intensive player. He plays with good intensity. He's a great skater. So just with his speed, he can create trouble for the opponent. But he's also, like I said from Yapi, that he's a responsible player. He plays honest game on both sides of the puck, and again, that's something that we need. We need to be a team that is hard to play against, and for that, you need players that are willing to do the job on both sides of the puck. And for him, we got to give him a little bit of a time. He just arrived here on Monday, so Thursday, and the weekend is coming fast. But I believe that he can be a big piece for us. But let's see.
Ja, mit der Verpflichtung von Logan haben sich die Eispiraten wie auch mit Jarno Zeit gelassen. Er kann Center spielen, er kann Winger spielen. Das ist Jussi sehr wichtig dieses Jahr. Und vor allem hat er auch wieder angesprochen, wir wollen am Bullypunkt besser werden. Und da sieht er auch in Logan einen Spieler, der uns da auf jeden Fall verbessern kann. Er spielt mit einer guten Intensität, er spielt mit sehr viel Speed. Und Jussi erhofft sich da, dass er da auch ein bisschen ja, Trouble, also ein bisschen ja, für Unruhe sorgen kann im gegnerischen Spiel. Oder auch vom gegnerischen Tor. Und ja, er erwartet auch oder er weiß, dass Logan auch ein ehrlicher Spieler ist, der beide Seiten des Spiels bespielen kann, gerade auch was das Thema Verteidigung angeht. Also wieder so ein typischer Two-Way-Player, wie man es immer so schön sagt. Und er betont aber auch, dass Logan noch Zeit braucht. Ne? Er ist am Montag angekommen, was natürlich schon erstaunlich ist, wenn du das Sonntag bekannt gibst und er am Montag schon da ist. Das heißt, er ist natürlich direkt in den Flieger gestiegen. Würde natürlich wieder das bestätigen, was Jörg im Podcast gesagt hat, dass die Spieler aus Übersee schon auf gepackten Koffern sitzen. Deswegen war er auch so schnell da. Das würde natürlich das wieder bestätigen. Aber er braucht noch Zeit. Ne? Also klar, die Testspiele stehen jetzt vor der Tür am Wochenende mit dem Turnier. Aber ich denke, wir sollten da vielleicht noch nicht zu viel von Logan erwarten, aber er weiß und er hofft, dass, wie hat Jussi gesagt, he's a beast for us, also dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann. Jussi, die erste Verpflichtung, die wir im Frühling gemacht haben, war Colin Adams. Und wenn wir jetzt sehen, wie unsere Importspieler ja, die letzten beiden Stellen noch Zeit gebraucht haben, dann ist es natürlich schon erstaunlich, dass es mit Colin so schnell ging. Ja, kannst du uns die Gründe dafür nennen, warum es mit Colin Adams so schnell ging und was erwartest du von ihm?
Yeah, I think that's a question for Colin. You gotta ask like how we were able to get him so soon. But yeah, obviously, I liked him already when we played against Vorarlberg last year's preseason games. Then I was watching him play in Ice League throughout the year. So I like the way he plays. I think he can be, again, a really good offensive player for us. But he's again, same situation as with Yapi, as with Logan. Also plays a responsible game. He's not a one-trick pony. He can do it all. So, yeah, obviously we're expecting him to be an offensive player for us. But, again, he's a good both sides of the puck. I think it shows when he's been in different roles. Last year in Ice League, he played a bigger role offensively. But before in his career, he's played a more defensive role in the AHL. So he can do it on the both sides of the puck.
Ja, Jussi sagt über Colin, dass es ja eine Frage für ihn ist, warum wir ihn so früh bekommen haben. Colin hat Jussi auf jeden Fall letztes Jahr schon gefallen, wo wir gegen Vorarlberg in der Preseason gespielt haben. Da hat er ihn schon auf dem Zettel gehabt, hat ihn dann über die letzte Saison immer wieder beobachtet oder auch beobachten lassen. Und ja, ansonsten sagt er, das ist dieselbe Situation wie mit Jarno und Logan. Wir wollen ein ehrliches Eishockey spielen, auf beiden Seiten, offensiv und defensiv. Und da sieht er auch in Colin eine wichtige Rolle. Und gerade hat Jussi nochmal betont, er hat letztes Jahr in Vorarlberg eine sehr offensive Rolle gespielt, aber die Jahre davor eine sehr defensive Rolle. Und mit dem Wissen ist sich Jussi auch sicher, dass er auf jeden Fall beide Seiten des Eises auch bespielen kann. Also genauso wie Logan und wie Jarno. Jussi, vorletzte Frage. Wenn ich mir unseren Kader so anschaue, dann fallen mir sehr viele Spieler auf, die Center und Winger spielen können. Gerade speziell viel auf der linken Winger-Seite. Ist das was uns ein bisschen unberechenbarer macht, wenn wir jetzt so sehen, dass wirklich mit Chevy, mit Logan, mit Jarno, mit auch Dylan Ruck, mit Sebastian Streu, ich weiß nicht, ob ich das jemand vergessen habe, aber wir haben 5, 6 Spieler, die Center spielen können und auch auf dem Flügel ausweichen können. Ja, ist das das, was du wolltest, so ein bisschen mehr Unberechenbarkeit in unser Spiel reinzubringen?
Yeah, you can add still on that list. You can add Noah Garte over there. He can play both middle and wing. Then you can add Nicholas Biggins. He can play both wing and a centerman. So, yeah, obviously, in my philosophy, the middle lane is really important. So I don't want us to be in a situation if we lose one centerman that we don't have a centerman to replace him. So, yeah, you need to have couple extra centermans that can also play on the wing. And that's the reason we wanted to have a little bit more flexibility on the middle lane. It gives me more options to build up the lineup.
Ja, Jussi hat jetzt auch nochmal mit Noah Garde und Niklas Biggins noch 2 Spieler mit erwähnt, die auch Center und Winger spielen können. Die habe ich vorhin sogar ganz vergessen bei meiner Frage. Also das sind ja dann sogar 8, 9 Spieler, die Center und Winger spielen können. Und das ist natürlich, hat Jussi auch betont, sehr wichtig, gerade auch für seine Philosophie vom Spiel. Da ist die Center-Position enorm wichtig. Und ja, wenn einer ausfällt, will Jussi einfach ja das Gefühl haben, dass auf jeden Fall jemand da ist. Und das ist auch ein Learning, würde ich jetzt mal sagen, vom letzten Jahr, dass uns da einfach auf der Center-Position viel Qualität auch abhanden gekommen ist. Ne, wenn wir sehen, dass da wirklich Corey Mackin gerade nur so um die 40% hatte, dann ist das natürlich, trotz der Qualität, die Corey hatte, sind aber halt 40% einfach nicht gut. Und Chevy war unser bester Center mit 53%. Also von daher war da auch ein großes Need, was wir da besetzen mussten, und das gibt natürlich auch Jussi in seiner Reihenzusammenstellung, wie er es gerade erwähnt hat, noch mehr Möglichkeiten. Jetzt letzte Frage, morgen das erste Spiel gegen Mountfield. Was sind so deine Erwartungen an das Spiel und was willst du eigentlich nach dem Spiel so von deiner Mannschaft gesehen haben?
I think the most important thing for me, what I want to see from our guys is just that we're willing and we're ready to compete. That we really go into the game with the mindset that we want to battle, we want to compete, we want to be the better team on the ice. So we just don't go out there. Obviously, we play against a really good team. So we have to respect them, but I don't want us to go out there with the hat in our hand. So that's the one thing, just to get the compete level up from the first day on. And then obviously the things that we practice that get a little bit of our forecheck going and just finding those timings and learning to play with the five-man unit, learning on your teammates, learning on your line mates so that we can start building on something. The most important thing throughout the whole weekend is that we develop the game all the time, that we don't make the same mistakes 3 games in a row, that you just keep building on it and you develop. There's no rush, but at the same time, you want to see that it's starting to go in the right direction. These games is not about the result. It's all about that the game just develops. That's for us. That's the key thing.
Ja, Jussi möchte Einsatz und Wille sehen. Das hat jetzt mehrmals betont. Wir müssen ja den Gegner, der viel, viel besser ist als wir wahrscheinlich, weil er ja aus der Extraliga ist, ist einfach eine der besten Ligen mit in Europa. Die haben Champions Hockey League gespielt. Also wir müssen den Gegner respektieren, aber trotzdem hat er gesagt, rausgehen mit der Herz in der Hand. Wir müssen gewillt sein, ja, zu competen, also mitzuspielen. Wir müssen ein tougher Gegner sein. Und das will er halt einfach sehen. Er will sehen, wie funktioniert das Forecheck. Er will die Jungs, dass ihr das Spiel mit 5 Mann auf dem Eis einfach jetzt für sich selber weiterentwickeln. Sie müssen sich kennenlernen. Sie müssen das Spiel auf dem Eis entwickeln. Und er will halt einfach auch eine Weiterentwicklung sehen. Er hat gesagt, man kann Fehler machen, aber nicht 3-mal hintereinander den gleichen Fehler machen. Muss jetzt das sein, was er aus den Spielen mitnehmen möchte. Und im Endeffekt ist das Ergebnis egal. Man muss jetzt vielleicht nicht nur das Spiel, sogar alle Vorbereitungsspiele einfach als Spiele sehen, in der du in jedem Spiel eine Entwicklung machen musst. Und das ist das, was Jussi am Ende des Tages sehen möchte. Ja, das war das Interview mit Jussi. Ich hoffe, die Übersetzung hat immer so grob hingehauen. Es ist schwierig, wenn man es aus dem Kopf macht, aber ich denke, das hat soweit gepasst. Und jetzt gebe ich zurück in den Podcast. Ja, Norman, jetzt haben wir das Interview von Jussi gehört und ich fand es doch sehr, sehr, sehr interessant, gerade wie er so die 3 Spieler eingeschätzt hat. Da sprechen wir gleich noch drüber, aber gerade der erste Punkt, wo er halt gesagt hat, dass er jetzt froh ist, dass er halt alle Spieler auf dem Eis hat, dass du jetzt endlich auch mal das 5-gegen-5-Spiel in der Reihenkonstellation, wie es vielleicht mal werden sollte, mal üben kannst. Du kannst das Forechecking trainieren, du kannst eigentlich alle Spielübungen jetzt auf dem Eis halt eigentlich mal so auch trainieren, wie es dann im Endeffekt auch umgesetzt werden soll. Ne? Und ich fand, das war schon eine interessante Aussage und war auch nochmal ein Beleg für mich dafür, dass es wirklich auch trotzdem, wenn es Ronny und Jörg so gesagt haben, naja, das sind halt Profis und wenn sie 2 Wochen später dazu stoßen, stoßen sie 2 Wochen später dazu. Ja, aber ich glaube, für die Arbeit des Trainers ist es schon wichtig, dass sie jetzt zeitnah gekommen sind.
Definitiv. Also ich glaube, das ist einfach auch eine gewisse Sicherheit, die man dann als Trainer hat. Und selbst wenn jetzt, vielleicht der ein oder andere nicht die Leistung erbringt, wie man es sich erhofft, hast du trotzdem am Ende ihn als Spieler, wo du sagst, okay, ich muss jetzt oder habe keine freie Stelle im Kader, die ich jetzt irgendwie notbesetzen muss, sondern dann setze ich den halt in die 3. Reihe oder vielleicht in die 4. Reihe rein und lass den dort mit rotieren. Das Wichtigste ist am Ende, dass der Kader erstmal vollständig ist und irgendwie die Reihenzusammenstellungen, wie es am Ende passen soll, die wird er sicherlich finden. Ich finde es gut, wie er am Ende diesen Mittelweg findet, zum Beispiel auch bei Jarno Kerki, wo er sagt, natürlich, was er für ein toller Spieler ist, welche Riesenerfahrung er mitbringt aus den europäischen Ligen, aber gleichzeitig dann halt auch diesen Schwenk schafft, wo er sagt, aber ich will sozusagen nicht die ganze Last auf seine Schultern abladen.
Genau, er ist trotzdem ein Teil von vielen.
Genau, dass die anderen auch in der Verantwortung stehen und das ist es ja am Ende. Und das ist es am Ende auch bei Will, wo man sagt, okay, klar wird er ein besonderes Augenmerk haben, weil er so ein unbeschriebenes Blatt ist. Naja, aber man muss halt auch immer sehen, okay, mit wem spielt er in der Reihe zusammen, wie sind vielleicht auch die Gegebenheiten, kann er sich da so entfalten, wie man es wünscht und denkt. Und das vielleicht auch berücksichtigen. Also nur weil er jetzt in den ersten 5 Spielen keine 20 Scorerpunkte macht, selbst wenn es keine 5-Scorer-Punkte sind, dann muss man es vielleicht auch nicht gleich verteufeln, sondern gibt den Jungen einfach die Chance und er wird es dir sicherlich auch irgendwie wieder zurückzahlen. Und wir hatten ja auch andere Beispiele gehabt von Spielern, wo du sagst, okay, da war der Output nicht da, aber irgendwie haben sie trotzdem mannschaftsdienlich gespielt, sich reingeworfen und dadurch auch eine gewissen Soll erfüllt. Und das trifft auch am Ende auf so einen Spieler zu, wie einen Sigmund, wie einen Sabonari oder so, ne? Wo du sagst, okay, da war der Scoring nicht mehr da, aber sie haben andere Rollen wahrgenommen, aufgefüllt, vielleicht auch, wenn es nur eine Führungsrolle war. So, und wenn er am Ende einer ist, der mit seiner Geschwindigkeit Räume schafft, der uns das entscheidende Bulli gewinnt, wegen seiner Bulli-Quote, dann ja, scheiße ich in Anführungsstrichen vielleicht auch mal auf den Scorerpunkt und nehme das in den Blickpunkt und sage, das ist es wert.
Aber da sind wir wieder bei dem Thema Tim McAuley und Siggi, wo du halt schon sagst, naja, für Kontingentspieler muss halt auch der Output noch mit dazukommen. Ne? Das ist halt schon eine Sache, die halt trotzdem noch stimmen muss.
Natürlich, das auf alle Fälle trotzdem. Aber ich sag mal, da ist, glaube ich, dieses Jahr eher das Augenmerk auf Adams und Kerki.
Nun, mir würde das ja eigentlich schon reichen, wenn der, ja, weil wir ja auch, Jussi hat ja auch die Bulli-Quote angesprochen, ne? Und hat gesagt, dass er sich da ja sehr viel von ihm halt erhofft. Deswegen, ich könnte mir auch gut vorstellen, weil wir haben ja auch wirklich das letzte Jahr oder die letzten beiden Jahre so ein bisschen Henry Kanien hinterher getrauert, wenn er jetzt wirklich, sag ich mal, so eine Lücke von dem Hank schließt. Ne? Ich meine, wenn er jetzt in 45 Spielen 38 Punkte macht, aber dann dafür 63% Bulli-Quote hat, dann hat er meiner Meinung nach auch seine Aufgabe schon erfüllt.
Ja, ich glaube, das wären riesige Fußstapfen, die man da erstmal ausfüllen muss. 38 Punkte selbst mit der Vita zu bekommen, ist, glaube ich, schon aller Ehren wert. Und ja, von daher, ich glaube, das ist genau das, was Herr Jussi am Ende nicht will, dass man jetzt unnötig Druck irgendwie auf den Spieler auflegt. Von daher, ja, erstmal spielen lassen, ankommen lassen und dann sehen, wohin die Reise geht. Ich meine, am Ende 53% Bulli-Quote im College-Nachwuchsbereich und was, wie man es halt nennen will, dort drüben, ist sicherlich ja auch trotzdem nochmal was anderes, als wenn man dann gegen erfahrene DL2-Spieler dann einen Bulli gewinnen muss. Also von daher hoffen wir, dass er die Quote irgendwie erfüllt. Aber ich würde ihn halt auch einfach aufgrund dessen, dass man sagen muss, es ist so gefühlt auch wirklich sein erstes komplettes Jahr im Männerbereich, kann man, glaube ich, da auch gar keinen Maßstab ansetzen. Und deswegen trotzdem halt dieses Prädikat Wundertüte mit Bedarf zu einer deutlichen Überraschung, damit die Stelle halt ausgefüllt wird.
Hauptsache, es wird nicht so ein Hayden-Verbeek-Typ, wo dann die Füße schneller wie der Kopf sind.
Ja, die Schnelligkeit nehme ich, aber dann naja, der Rest muss halt irgendwie noch passen und stimmen, ja.
Wie gesagt, über Jarno Kerki haben wir ja schon gesprochen. Er hat ja mehr als lobende Worte für Jarno gefunden. Er hat ja wirklich gesagt, es ist halt ein super professioneller Spieler und der bringt halt diese, ja, der hat, was hat er gesagt? Er bringt die Professionalität mit rein ins Spiel, ne? Und weiß halt im Endeffekt, seine Mannschaft in die Verantwortung nimmt, nicht nur offensiv, sondern auch halt defensiv halt zu arbeiten, gerade auch die Stürmer.
Ja, ich bin, sag ich mal, bei der Gesamtkonstellation eher gespannt, ob sich halt einer dieser AL-Stellen als sehr Scorer auch rauskristallisiert. Mhm. Dass man so dieses Zwei-Wege-Stürmer hat und dass man welche hat, die sowohl vorne oder die Tore schießen als auch Vorlagen geben können. Das sieht man ja. Ich bin halt gespannt, ob Adams oder Kerki, ob da einer von den beiden auch dabei ist, wo man sagt, das ist dann halt auch mal der von diesen 10 Chancen, die in einer 1-auf-1-Situation entstehen, halt auch 8 oder 9 reinmacht. Ne? Das ist ja genauso das, was uns so ein bisschen gefehlt hat.
Die Kaltschnäuzigkeit vom
Und Punkt. Genau. Und da bin ich gespannt, ob das einer von den beiden schafft. Ja. Also von daher, ich glaube, wir können am Ende davon sicher sein, dass man gerade mit Adams und Kerki vorne eine richtig gute Qualität eingekauft hat, die uns sicherlich auch wirklich Punkte bringen wird. Die Frage ist halt nur am Ende, wie geht es halt in der Reihenkonstellation auf? Wo kommt Ruck am Ende unter? Wird er genauso in Szene gesetzt? Oder kann andere in Szene setzen wie vergangene Saison? Und ich glaube, das ist halt noch das Interessante, weil wenn du am Ende 3 Spieler hast, die alle 3 gerne vorbereiten, ist das zwar schön und gut, aber du brauchst am Ende auch einen, der die Dinger einschweißt. Und ich glaube, da ist zumindest Kerki mit seiner Statur, mit seinem unbändigen Körper, sag ich mal, den er ja auch hat, vielleicht auch der richtige Mann, der einfach vorm oder im im Slot genügend Betrieb macht, um halt so die Dinge auch reinzuarbeiten. Und das hoffe ich so ein bisschen, weil irgendeiner muss am Ende ja auch uns aufs Scoreboard bringen, muss man ja auch mal so sagen.
Kann ja auch sein, dass wir so Mixed rein machen, dass du halt wirklich sagst, du hast so diese auf der Importseite gerade mit auch Colin Adams und auch mit Kjærgi, Logan, auch Dylan Ruck, wirklich auch Spieler, die vorbereiten können und das vielleicht jetzt auch wirklich Spieler wie so einen Sebastian Streu, wie auch ein Luis Brune, die haben ja beide auch einen guten Schuss, wo es ja immer heißt, die müssen einfach mehr schießen, dass die vielleicht auch dadurch durch die Jungs besser in Szene gesetzt werden sollen.
Ja, das hoffe ich ja, dass gerade bei den zwei genannten, dass da wirklich auch nochmal so ein Sprung passiert.
Tim Lutz,
ja gut, das ist sowieso da dreimal auf Holz, dass er es endlich schafft, ja, die Saison durchzuspielen. aber ich sag mal jetzt gerade bei Bruno und Streu, dass die einfach noch die eine Schippe drauflegen können. Und ich glaube, dann ist halt auch ja ein Streu ein Spieler, der vorne reinstoßen kann in der ersten beiden Reihen, aber genauso ein Bruno. Und die beiden, die müssen sich halt einfach battlen, die müssen die richtigen Nebenleute bekommen und ich glaube, dann kann man da wunderbare Kombinationen auch irgendwie erzielen. Mhm. Aber ja, das ist jetzt erstmal halt noch viel Theorie. Am Ende muss man jetzt sehen, wie das neue Gefüge zusammenpasst. Vielleicht läuft auch Brune, Streu, Lutz als Reihe durch, so wie sie sich so ein bisschen gewünscht haben.
Ja, genau.
Das werden wir alles sehen. Die ersten Testspiele, denke ich mal, wird eh wieder Reihenwechsel werden und dann vielleicht so bei den letzten zwei Testspielen wird man dann vielleicht schon sehen, wo Jussi so seine Favoriten hat und welche Reihen er dann doch ja eingespielt lassen will.
War ja auch eine interessante Aussage noch von Jussi, drauf angesprochen auf die Senderman-Winger-Geschichte, dass wir wirklich dieses Jahr sehr, sehr viele Spieler im Kader haben. Ich habe es ja schon mal polyvalent genannt, also wirklich die du auf der Senderposition und auf den Längs, vor allem Linksaußen, einsetzen kannst. Ich glaube, der einzige Rechtsaußen, den wir haben, ist Luis Brune. Ich glaube, der ist auch gesetzt. Und Walshy sind die beiden, die wirklich so die typischen rechte Winger sind. Ansonsten haben wir viel Senderman und Left Wings. Ich habe Jussi ja 6 vorgezählt. Er hat jetzt noch Noah Garde und Niklas Biggins ergänzt. Also Biggins, das heißt, wir haben jetzt 8 Spieler, die Center und Winger spielen können. Und da müssen wir einfach mal dazu sagen, das ist schon, wie es Jussi auch so gesagt hat, ich glaube, ein Learning vom letzten Jahr war es einfach, dass wir auf der Center-Position einfach zu schwach besetzt gewesen sind. Ne? Du hattest halt wirklich einfach nur Chevy, der dir 53% Bulli-Quote garantiert hat. Und der Rest, so gut wie Corey Mackin gewesen ist, aber der hat teilweise 45, 44, 46% Bulli-Quote gehabt. Das ist natürlich in den entscheidenden Momenten, wo es drauf ankommt, natürlich zu wenig. Und wenn du jetzt halt so viele Spieler hast, die du immer mal reinschmeißen kannst, oder wenn einer wirklich verletzt ausfällt, du nicht in der Not bist, irgendwie einen Winger, einen Center nachzuverpflichten, sondern du hast halt da einen gewissen Kern oder ein gewisses Potenzial, dann ist das, denke ich mal, glaube ich, wirklich eine Erkenntnis aus der letzten Saison, die uns dieses Jahr nicht nochmal passieren sollte.
Wenn von den 8 Vierer dabei sind, die überzeugen, dann können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Ja.
Gibt vielleicht auch so eine gewisse Möglichkeit oder so eine gewisse Unberechenbarkeit, dass du halt sagst, okay, wenn sich halt die gegnerische Mannschaft auf einen Center eingespielt hat, dass du dann einfach mal im Powerplay halt einfach mal deine Center halt switchst.
Ja, na, für das du vielleicht auch das Momentum so ein bisschen ausnutzen kannst von Spielern, die vielleicht einfach mal einen guten Tag haben und wo du merkst, okay, bei einem läuft es heute vielleicht nicht ganz so rund, dass man da einfach auch mal ein bisschen tauschen kann. Aber ja, ich denke, das wird sich ja trotzdem festspielen. Also ich glaube nicht, dass du da groß reihisch Wechsel machst. Klar, in entscheidenden Situationen, wenn du vielleicht zurückliegst und es sind noch 2 Minuten auf der Uhr, dann wird vielleicht auch mal jemand das Bulli spielen, der nicht zu der Reihe passt oder ähnliches. Ne? Wenn du sagst, du musst es jetzt gewinnen. Aber ja, am Ende irgendwo festgelegt wird es schon bleiben, denke ich. Ne? Also da denke ich, wird nicht viel passieren. Ein Kjærgi ist für mich so ein prädestinierter Spieler, der es auf jeden Fall machen kann. In Chevy hast du ja eben schon gesagt. Und dann ist er eher so, okay, wer kann denn jetzt vielleicht dann, sag ich mal, in die dritte Reihe reinstoßen? Ist es dann der Will? Ist es der Garde, die vielleicht da so ein bisschen überzeugen können oder so, die keiner vielleicht auf dem Schirm hat? Das muss man halt am Ende sehen. Ne? Das ist, ja, denke ich, noch offen.
Ja, auf jeden Fall. Interessant war ja auch noch was, Jussi jetzt noch zum Trainerteam gesagt hat. Ich hatte ihn ja auch gefragt, wie es ausschaut, wie er so die Erweiterung vom Trainerteam sieht, dass wir das begrüßen, und dass es eigentlich zum Standort dazugehört, dass du einen Videocoach hast, dass du einen Trainer hast wie Fabi Dahlem, der sich um die Goalies kümmert, dass du einen Trainer hast, der die Athletik ein bisschen überwacht, der die Vor- und Nachbereitung, von daher hilft das schon enorm. Jetzt hat es ja auch gesagt, dass Fabi da für ihn ein wichtiger Faktor ist. Und wenn ich das so höre, dann bin ich ein bisschen beruhigter. Ich habe ja letzte Woche die Frage aufgestellt, kann sich Fabi Dahlem jetzt überhaupt unterordnen? Und das macht mir jetzt momentan schon so den Eindruck.
Ja, na, und er hat es ja auch so gesagt, was ihm wichtig ist, dass er Zeit für das Wesentliche hat, dass er sich halt wirklich darauf konzentrieren kann, halt Chefcoach zu sein, ne? Und dass er halt sich mit sowas nicht rumschlagen muss. Und ich glaube, das ist für ihn schon ja der Hauptpunkt, wo, oder die Hauptentlastung, wo ich natürlich hoffe, dass es auch funktioniert und seine Früchte trägt. Damit wir halt nicht nach der Saison wieder so die Diskussion haben, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll war es jetzt am Ende. Ja, also
genau.
Kann auch sein, dass ein Kevin Reich vielleicht eine schlechtere Statistik trotz Goalie-Coach hat, ne? Aber dann ist es immer noch ein Teamgefüge, ja. Und das ist ja das, was Jussi ja auch so ein bisschen betont. Man spielt als Team und so wird sich das auch auf alle Statistiken auswirken.
Nomi, Jussi hat auch einen kleinen, ja, ich fand es auch interessant, war einen kleinen Ausblick gegeben, was er jetzt eigentlich vom ersten Spiel morgen erwartet. Wir hatten es ja jetzt auch schon mit Malte vorhin gehabt, das Turnier wirft auch schon seine Schatten voraus, so ist richtig. Und morgen aber erstmal der allererste Test gegen Radek Karlovice, das muss ich jetzt öfter sagen, weil ich hab's jetzt immer drin. oder HK Mountfield, genau. Und da hat Jussi ja gesagt, ihm ist es im Endeffekt ja egal. Er will halt einfach sehen, dass der Vorcheck funktioniert, dass der Backcheck funktioniert, und er hat mehrmals das Wort Development, also die Entwicklung, Weiterentwicklung in den Mund genommen. Er will halt einfach sehen, wie sich halt wirklich die Spieler halt entwickeln. Ich denke, da sollte man jetzt auch ergebnismäßig, denke ich mal, nicht ganz so viel erwarten. Gerade gegen solche Gegner, also Mountfield, Pilsen und Bremerhaven. Also,
du hast drei Gegner, die schon am Ende ihrer Vorbereitung gefühlt sind. Also gerade bei den tschechischen Teams, die haben viel mehr Testspiele schon gemacht und halt natürlich auch gegen andere Gegner. Also ich glaube, da dürfen wir wirklich nicht allzu viel erwarten. Und selbst wenn das erste Spiel, sag ich mal, 7-0 ausgeht, dann ist es halt so, ne? Selbst daraus kann man seine Lehren ziehen, weil wenn du dann gegen Pilsen spielst und vielleicht nur 5-0 verlierst, dann ist es auch schon mal ein Schritt nach vorne. Ja, aber ich glaube, Jussi oder die Mannschaft kann das gut einschätzen. Man sollte sicherlich dieses Wochenende nicht überbewerten. Wenn am Ende tolle Ergebnisse für uns rausspringen und wir die Spiele eng gestalten können, umso besser, ne? Dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Aber alles andere als, sag ich mal, dort um die goldene Ananas zu kämpfen, wird uns wahrscheinlich kaum übrig bleiben. Einfach, wie er gesagt hat, nicht in drei Spielen dreimal dieselben Fehler machen, das wäre schon schön. Und dass man halt wirklich auch selbst am Sonntag, wenn man das Spiel um Platz 3 und 4 hat, mal blöd gesagt, dass man dann trotzdem alles noch reinwirft und halt competitive ist und es nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und ich glaube, da ist er, wo er auch sieht, welcher Spieler nimmt das jetzt mit der halben Arschbacke nur hin oder wer hängt sich wirklich rein. Und ich glaube, das ist einfach das, wo er ein Augenmerk drauf haben wird und wo auch wir Fans ein Augenmerk drauf haben sollten.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich persönlich nur noch eine kleine Anmerkung. Ich würde mich freuen, wenn wir morgen gegen Mountfield spielen, am Samstag ja dann gegen Pilsen. Und wenn es dann Sonntag nochmal Bremerhaven wird, muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir das Optimale eigentlich aus dem Wochenende rausgeholt, weil dann haben wir auf jeden Fall drei unterschiedliche Gegner.
Ja, und ich glaube, das ist dann gerade Bremerhaven vielleicht mal noch am ehesten dann der Maßstab, wo man sagt, okay, da kann man mal gucken. Oder das sollte dann das bessere Spiel werden in dem Sinne von den dreien. Weil natürlich auch für Bremerhaven die zwei tschechische Teams schon sehr, sehr starke Konkurrenz sind.
Wir müssen ein bisschen durchgaloppieren heute. Deine Kleine ist ein bisschen unruhig. Von daher kommen wir jetzt auch direkt zu unserem versprochenen Part, dass wir sozusagen uns gegenseitig die Mannschaft ein bisschen vorstellen. Du hast diese Woche zwei. Memmingen und Dresden, die du mir jetzt kurz vorstellst, und ich mache dann den Abschluss und erzähle dir noch drei Sätze über Kassel.
Und jetzt, ich werde dich dran messen, ob es nur drei Sätze sind.
Ich lehne mich jetzt mal zurück und lass mir mal was. Oder wir können ja auch Ping-Pong machen. Du fängst mit Memmingen an, dann mache ich Kassel und du dann Dresden.
Genau. natürlich nur auch für dich und am Ende für die Zuhörer habe ich mir bei Memming, sag ich mal, oder das ein bisschen ausführlicher gemacht, natürlich, weil es einfach auch ein Standort ist, der neu dazugekommen ist. Bei Dresden ist ja doch, sag ich mal, trotz Aufstieg einiges Bekanntes dabei, beziehungsweise kann man natürlich die ja auch schon ein bisschen besser einschätzen und habe das da ein bisschen kürzer gefasst. Aber ja, ich fange mal an, also Memming natürlich Aufsteiger, hatte 13 Abgänge am Ende aus dem Meisterkader gehabt, wo natürlich so der erste Blick hinfällt im Tor ist, dass Michael Bitzer aus der DEL von Schwenning geholt wurde. Dahinter hat man Justus Roth, der ist 21 Jahre alt, war in der Oberliga der Stammtorhüter mit gewesen und da muss man halt am Ende sagen, gut für ihn, ist mit 21 Jahren der DL2 natürlich aber auch ein anderes Pflaster, wo ich sage, okay, da musst du halt schon schauen und hoffen, dass sich Bitzer am Ende nicht verletzt und selbst Michael Bitzer muss erstmal zeigen, dass er auch ein Nummer 1 Goalie wieder sein kann. Der hatte 88% Fangquote in der DL gehabt, 3,2 und einmal 3,6 Gegentore pro Spiel in den 2 Jahren. Das sind jetzt auch keine Statistiken, wo ich sage, da muss man jetzt sofort wow schreien. Ne, ein Kevin Reich im Vergleich, der hatte 89-92% über die ganzen Jahre gehabt und 2,5 Gegentore pro Spiel bei 113 DEL-Spielen. Also auch, dass man das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Das heißt, ich sehe ihn jetzt trotz allem, weil auch in Selb, ja, der war nicht verkehrt, aber das ist jetzt für mich trotzdem nicht so der Wunder-Goalie. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt in der zweiten Liga wieder findet und wie er da zurechtkommt. Ansonsten schauen wir mal jetzt so aufs Line-up. Am Ende hast du mit Homjakovs, Markus Lillisch, Linus Svetlund, Tobi Meyer 4 Spieler und wichtige Säulen der Aufstiegsmannschaft gehalten. Homjakovs war Topscorer gewesen letzte Saison, 95 Punkte in 72 Spielen und hat aber noch nie DEL2 gespielt, deswegen auch da muss man dann erstmal mal schauen. Oberliga ist ein anderes Pflaster, da sind Mannschaften dabei im Süden, wo man halt auch mal 7, 8, 9 Tore schießen kann bei einem Spiel. Ansonsten mit 31 Jahren bringt er natürlich trotzdem Erfahrung mit und wird sicherlich auch schaffen, irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen, um zu Punkte zu kommen. Lillisch, der war zu DL2-Zeiten kein schlechter Spieler gewesen, aber war auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. In der letzten Saison DL2 hat er in 50 Spielen nur 13 Punkte gehabt, also auch da muss man erstmal schauen, wie er da jetzt wieder den Sprung schafft und zurechtkommt. Ich habe jetzt mal noch Player to Watch rausgepickt. Das ist einmal Matteo Gennaro, 26 Jahre alt, hat 100 AHL-Spiele, hat 100 Spiele in der österreichischen internationalen Liga ECEHL mit fast einem Punkt pro Spiel. Und hatte sogar 12 Einsätze in der KHL. Ist sicherlich ein interessanter junger Spieler, wo ich sage, okay, Explosionspotenzial ist auf jeden Fall da, um sich auch für höhere Ligen zu empfehlen. Das hat er so in seiner Karriere, die doch recht jung ist, schon gezeigt. Ludwig Nürsche ist 26 Jahre alt. In der dritten Liga war er ein Überflieger mit zuletzt 97 Punkten in 57 Spielen. Könnte natürlich jetzt auch in der DL2 seinen Durchbruch schaffen und hat auch schon vor 2 und 3 Jahren in der DL2 gespielt und da Ansätze gezeigt, dass er halt es auch da schafft auf 20, 30 Punkte pro Saison. Also darf man sicherlich auch schauen, wie er jetzt das schafft. Jamal Watson ist ja ein bekannter Spieler aus Kaufbeuren, 31 Jahre alt, absoluter Top-Verteidiger mit Torgefahr, stets über 30 Scorer-Punkte gehabt in der Saison. Genau, also das ist auf jeden Fall eine starke Verpflichtung gewesen. Und dann noch Oko Kangasniemi, 26-jähriger Finne, 4 Erfahrungen in der zweiten finnischen Liga und wird sicherlich auch zu den Topscorern der Mannschaft gehören. Ich habe mal zusammengerechnet, das Alter im Sturm 25,3 Jahre, in der Verteidigung 28,1. Das heißt, Fokus in Memmingen liegt ganz klar auf erfahrene Spieler in der Verteidigung, das heißt eine stabile Abwehr zu haben. Und die natürlich versuchen soll, mit Michael Bitzer im Zusammenspiel möglichst viele Spiele eng zu gestalten. Im Sturm ist man jedoch stark verjüngt. Und da muss man sagen, da liegt die große Last dann doch recht auf jungen Spielern, die wie Gennaro, Nürschel und Kangasniemi 26 Jahre alt sind. Und auch die Last muss erstmal geschultert werden. Also ich glaube, da könnte auch so ein Knackpunkt sein. Kleiner Zusatzvorteil, den Memming natürlich trotzdem hat, Kooperation mit Red Bull München, haben sie übernommen von Kaufbeuren. Und da werden sicherlich einige gute junge Spieler auch mal zur Verfügung gestellt werden. Zusammenfassung, erste Jahr ist oftmals das leichteste, aufgrund der allgemeinen Euphorie. Die haben eine super Fanbase, haben ein tolles Stadion auch, wo eine gute Hexenkessel Stimmung kommen kann. Ich denke aber, um die Playdowns werden sie nicht herumkommen, aber denke, dass, also oder sie kommen darum nicht rum, weil die breite Erfahrung einfach in der DL2 fehlt und Michael Bitzer auch dauerhaft fit sein muss, beziehungsweise auch erstmal seine Leistung zeigen muss. Ich denke, sie werden dennoch eine gute Rolle im Playdown-Heimrecht spielen und werden sich so bei Platz 11 bis 12 einsortieren.
11 bis 12, okay, da bin ich ja mal gespannt. Ich hätte jetzt so 11 bis 14 gedacht, aber du sagst so.
Playdown, ich wollte es ein bisschen konkreter machen, ja.
Nee, das finde ich sehr gut, dann machen wir das auch so. Wir fangen ja jetzt erst an und können ja da unsere Leitplanken noch setzen. Von daher finde ich das gut. Okay, also Playdown Heimrecht ist vorgemerkt. Dann mache ich mal weiter mit Kassel. Und ja, da kann ich direkt anschließen, was du übers Tor gesagt hast. Denn Kassel geht im Tor auch ein kleines Risiko. Brandon Maxwell ist weg, genauso wie Oleg Schelin. Das waren die letzten Jahre die Top-Goalies, also mit die Top-Goalies der Liga. Ich denke, wir brauchen uns generell in der DL2 nicht über die Goalies beschweren. Ich denke, da ist eine hohe Qualität da, aber gerade die sind dann nochmal rausgestochen. Gerade Oleg kennen wir ja selber aus Grimmelschauer Zeiten. Die sind jetzt beide weg. Momentan hütet Philipp Maurer das Tor, soll da die klare Nummer 1 sein. Hat letztes Jahr schon eine ganz starke Saison gespielt, hat sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Teilweise in der Saison, ich habe mir das aufgeschrieben, in der Saison 91% Fangquote in den 16 Playoff-Spielen, dann über 90%, also 90, ne? Also von daher hat auf jeden Fall das Potenzial zur Nummer 1, aber muss halt jetzt mit seinen gerade mal 25 Jahren auch zeigen, dass es halt auch dauerhaft kann. Sind wir wieder bei dem Christian Schneider-Faktor, machst du 15, 16 gute Spiele oder schaffst du es halt auch mal über 50? Ja. Denn er muss es machen, weil die Backups, die sind für mich ein großes Risiko, denn die sind 19 und 21 Jahre alt. Das ist einmal Leon Willerscheid, der hat die letzten Jahre in der Oberliga sehr, sehr gut gespielt für Heilbronn und Duisburg mit 90-91% Fangquote, hat da auch sehr viel gespielt. Und ja, da musst du halt gucken, wirklich die beiden Jungs auf der Backup-Position ist dann halt schon ein großes Risiko, falls Philipp Maurer mal nicht spielen kann. Und ich höre ja auch gerne den Podcast vom der Hockey-Analyst an, ich habe es schon mehrmals angesprochen hier bei uns auch im Podcast, und die haben in ihrer Saisonvorschau erwähnt, dass es sie nicht überraschen würde, wenn Kassel genau da irgendwann während der Saison nochmal nachverpflichtet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch, weil da sehe ich ein ganz großes Risiko, falls Philipp Maurer mal einen schlechten Tag hat, ist die Backup-Position auf dem Papier erstmal meiner Meinung nach sehr dünn besetzt. Gehen wir mal zur Abwehr über. Also was da Kassel dieses Jahr vorhat, da frage ich mich wirklich, ob das funktionieren kann. Es gibt Abgänge: Bodo Wild, Tim Bender, Simon Schütz, Luca Münzenberger, Andrew Botnarczak und Hans Detsch. Hans Detsch Karriereende, Botnarczak nach Düsseldorf, Münzenberger nach Köln, Simon Schütz. Lass mich lügen. Warte, ich habe es hier vom Eisblock dastehen. Simon Schütz nach Ravensburg, Tim Bender nach Bittigheim und Bodo Wild in die DEL nach Schwenningen. Also das heißt, sehr namenhafte Abgänge, sehr erfahrene Abgänge. Und wenn du jetzt siehst, was dazugekommen ist, es ist mit Johannes Huss, ein Spieler, der klar die letzten Jahre sehr viel in der DEL gespielt hat, gerade auch sehr viel für Iserlohn die letzten Jahre, aber eher sehr defensiv geprägt war. Genauso Jimmy Martinovic, kommt aus Wolfsburg, auch ein sehr defensiver Spieler, hat auch die letzten Jahre sehr viel DEL gespielt. Und wir müssen noch dazu sagen, Johannes Huss 28, Jimmy Martinovic 24. Und dann die nächsten Neuzugänge sind Lennart Korus aus Ravensburg, der ist auch erst 24 und ist somit der drittälteste in der Abwehr. Und damit kommen wir eigentlich schon in der Abwehr zum größten Problem, denn du hast noch Lukas Jung, ebenfalls aus Ravensburg geholt, und dann Manuel Schams und Ben Stadler, die beide schon in Kassel gespielt haben. Die sind alle erst 21 oder jünger. Also da ist meiner Meinung nach, du hast das Durchschnittsalter gerade in Memmingen angesprochen, also wenn ich jetzt überlege, du hast einen 28-jährigen Johannes Huss, dann hast du mit Jimmy Martinovic jemand, der 24 ist, genauso wie Leonard Korus, und die restlichen sind alle 21, dazu den nimmermüden Marco Müller, der jetzt in seine 13. Saison in Kassel geht, der ist 35, der ist sozusagen der Opa in der Abwehr. Also du hast wirklich einen 35-Jährigen, einen 28-Jährigen und der Rest ist 24 oder jünger. Also das ist ein Experiment, was Kassel da in der Abwehr macht, mit dem Tor zusammen, was meiner Meinung nach auch erstmal funktionieren muss. Also gerade wenn du siehst, was für erfahrene Abgänge du hast mit Bodo White, mit Bender, wie Simon Schütz, wie Münzenberger und wie Hans Detsch und Botnarczak. Also da gehen dir ja gefühlt, also ich will nicht lügen, aber das sind ja bestimmt knapp 1000 DEL2-Spiele, die dir da abhanden gehen. Also das musst du erstmal irgendwo auffangen. Kommen wir mal zu dem Punkt, worum es funktionieren kann, denn der Sturm. Und wenn wir uns den Sturm von Kassel angucken, dann liest sich das so ein bisschen wie das Who is Who der DEL2. Also die haben Abgänge, die nehmen wir mal zuallererst. Das ist Kaspar Staugavinc, der lettische Nationalspieler, hat nicht die Rolle wahrscheinlich in Kassel eingenommen, die er hätte einnehmen sollen. Genauso Mitchell Hölscher und Dominik Turgeon, der auch bei uns ja mal im Gespräch gewesen ist, schwieriger Name. Und Clemens Sager als U-Spieler geht nach Weißwasser. Das sind Abgänge, wo du sagen musst, okay, die kann man, Entschuldigung, die kann man im Sturm verkraften. Dazu kommt mit Lukas Dumont jemand, der die letzten 8 Jahre in Wolfsburg DEL gespielt hat und also in Wolfsburg und Köln DEL gespielt hat. Dazu Till Michel, den wir bestens kennen. Und dann natürlich aufgrund der Verletzung von Tyler Benson die Monsterverpflichtung von Brandon O'Donnell, der vor 3 Jahren noch in Düsseldorf in der DEL einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie den aus dem Hut gezaubert haben, ist schon stark. Dazu noch Matt White und Chris Wilkie. Matt White ebenfalls aus Wolfsburg geholt, der ist aber auch schon 37, also pure Erfahrung. Und dann noch mit Chris Wilkie, die letzten Jahre eigentlich auch in der DEL immer ein Name war und letztes Jahr noch in Frankfurt gespielt hat. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon krass, was die da im Sturm auffahren. Da muss man halt aber nur schauen, denn von den Spielern, die ich jetzt alle aufgezählt habe, die dazugekommen sind, plus die, die schon da waren, sind alleine 12 Ü24-Spieler auf dem Eis. Und natürlich kannst du die nicht alle einsetzen. Und jetzt kommen wir auch mal zu meinem Fazit. Bleiben denn die Stars alle ruhig und funktioniert das Zusammenspiel der jungen Abwehr und des jungen Goalie-Duos, Trios? Das ist wirklich eine riesen... Es ist schon ein Experiment, was Kassel dieses Jahr eingeht. Klar, auf der anderen Seite, ich habe mir das aufgeschrieben, haben sie halt auch Spieler gehalten, wie, gut, Benson ist jetzt verletzt, aber trotzdem hast du Garland, Keck, Valenti. Das sind 3 Spieler, die letztes Jahr knapp über 60 Tore geschossen haben. Ne? Also das ist schon krass. So, dazu hast du noch wirklich mit Mischkowski, Jake Weidner, Laurin Braun auch 3 deutsche Spieler, die letzten Jahre immer um die 10 Tore geschossen haben, plus die 9 Spieler. Also der Sturm ist wirklich, da kannst du 3, 4 verdammt gute Reihen aufstellen. Und da haben wir noch nicht über die Jungspieler gesprochen, die Kassel trotzdem noch hat, wie jetzt den Till Michel. Also von daher, der Sturm ist meiner Meinung nach Platz 1, Abwehr und Goalie-Duo ist für mich ein ganz, ganz großes Risiko. Und trotz des defensiv Genies auf der Trainerposition mit Vicky Parter, der jetzt von der Co-Trainerposition auf die Cheftrainerposition wechselt, ist das meiner Meinung nach ein Risiko, was sehr groß ist, und ich sehe sie auf der Position 4 bis 6. Also ich sehe sie wirklich nicht unter den Top 3, weil da sehe ich ganz andere Mannschaften, die ausgewogener im kompletten Team sind.
Und davon stelle ich ja jetzt eine vor.
Da stellst du jetzt eine vor. Aber was sagst du jetzt kurz noch zu Kassel? Hast du, wenn du das jetzt so hörst?
Ergibt zumindest, also sagen wir, deine Einschätzung, so wie du es gesagt hast, ergibt Sinn. Klingt auf jeden Fall, dass man so ein bisschen wahrscheinlich noch mehr die Lehren draus ziehen wollte, dass man vielleicht auch gerade in den Playoffs gegen Krefeld vorne zu harmlos war. Aber es bringt dir natürlich nichts, vorne 5 Tore zu schießen, wenn du hinten 6 bekommst.
Wir kennen das
Und dann musst du natürlich... Musste ja auch erstmal schauen, wie die ganzen Top-Stürmer natürlich auch nach hinten arbeiten. Aber Vicky Parta, was lässt er am Ende auch für ein Hockey spielen? Vielleicht weiß er um die Torgefahr, die du hast, und dass du die Spieler hast, die aus einer vielleicht sogar gefühlt nicht vorhandenen Chance ein Tor schießen können. Dass er aber aus der Defensive rausspielen lässt, dass er gar nicht das Hurra-Eishockey antreten lassen lässt. Also sicherlich eine der schwer einzuschätzendsten Mannschaften, wo du halt auch erstmal sagen musst, okay, wo geht die Reise hin? Wenn es übers Teamgefüge kommt und alles dort zusammengreift, dann kann das natürlich auch eine Überraschung werden. Mhm. Aber so, wie du es halt sagst, sehe ich am Ende auch andere Mannschaften erstmal, die sicherlich auch vor Kassel sich platzieren könnten. Ja.
Dann bitte stell mir unsere Freunde aus der Landeshauptstadt vor.
Ja, und zwar unsere Freunde, die Dresdner Eislöwen. 14 Abgänge aus dem Abstiegskader. Ist natürlich auch kein Wunder, die hatten ja auch kräftig nachverpflichtet, aber auch schon während der Saison Abgänge gehabt. Also da war natürlich ein großer Aderlass. Im Tor, meiner Meinung nach, ein sehr gutes Torwartduo mit Yannick Schwendner und Fabian Hegmann. Ja, Schwendner, absolut erfahrener Spieler mit Top-Werten, gerade in der DL2. Fabian Hegmann hat ja auch gezeigt, dass er ein zuverlässiger Nummer-2-Goalie sein kann in Freiburg. Also dort auch immer so 89 bis 90, 91 Fangquote gehabt, was ja vollkommen in Ordnung ist. Wird, denke ich, auch nicht über diese Rolle als Nummer-2-Goalie hinauskommen. Dafür ist Schwendner einfach viel zu stark. Die Verteidigung ist absolut top besetzt mit bereits bekannten Spielern wie ein Sovando, wie ein Carlson, ein Kranz oder auch ein Riedel. Und dazu hat man sich halt neue Verpflichtungen geholt wie Craig Kreuzer und Ryan McKinnon. Man könnte jetzt so ein bisschen da einen Finger in die Wunde legen, dass halt bei Verletzungen die Abwehr etwas verjüngt sein kann und dies zu Problemen führt. Doch ist das, sag ich mal, dann doch eher ein Wunschdenken aus Grimmitschauer Sicht als vielleicht der Realismus. Also weil das Alter in der Verteidigung liegt bei nur 25 Jahren im Schnitt, also das ist schon recht jung, aber trotzdem qualitativ gut besetzt. Ja, ansonsten muss man halt sagen, wurde gerade in der Verteidigung auch mit den Nachverpflichtungen sehr gut gearbeitet und sicherlich eine tolle Mischung geschaffen aus erfahrenen und jungen Spielern. Im Sturm gibt es keinen wirklichen Ansatzpunkt für Negatives. Man hat die Spink-Brüder geholt aus Schwenning, man hat einen Dane Fox, man hat einen LeBlanc im Kader, wo man mehr DL-Spiele als DL2-Spiele hat. Mhm. Also das sagt ja schon alles über die Erfahrung aus. Und gerade die Spink-Brüder werden wohl die zweite Liga zerschießen. Also die hatten sehr gute Werte in der DEL gehabt. Die werden einfach funktionieren, die sind eingespielt. Und ich glaube, da ist 1,5 Punkte pro Spiel locker realistisch für jeden von beiden, wenn nicht sogar mehr. Also da bin ich ganz gespannt, was die machen. Ansonsten hat man hungrige Spieler, junge Spieler wie ein Alroth, wie ein Nihus, wie Hendreschke, die den nächsten Schritt gehen wollen, aber auch locker können. Und was halt auch noch wichtig ist, ist halt, dass man auch so ein Gerüst gehalten hat an bereits verdienten Spielern, nenne ich es mal, wie einen Andresch, wie einen Gorczyk, wie einen Sykora, auch einen Tom Knobloch, welche halt schon länger am Standort sind, kennen und halt auch so wie bei uns einfach so ein Grundgerüst bilden, wo man weiß, okay, die können neue Spieler an der Hand nehmen und da auch so einen Wohlfühlfaktor schaffen. Im Sturm ist man mit 27,8 Jahren dann ja erfahren besetzt. Ich würde nicht sagen alt, sondern man hat einfach einen erfahrenen Sturm. Player to watch braucht man in Dresden nicht explizit irgendwie herausziehen, da einfach die gesamte Mannschaft sehr gut bestückt ist von den Namen her und die alle nur ein Ziel kennen werden und das ist einfach der Aufstieg. Dresden kann meiner Meinung nach daher definitiv ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Und wenn es da nicht intern irgendwelche Reibereien gibt, wird es einfach für jede Mannschaft schwer sein, überhaupt gegen Dresden bestehen zu können. Platz unter den Top 3 ist daher aus meiner Sicht sicher. Und wie es dann in den Playoffs läuft, das ist halt nochmal was ganz anderes. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, dass Dresden halt auch den Vorteil hat, dass man auf allen Positionen genau die erfahrenen Spieler hat, die halt auch so Playoff-Eishockey können, die da die Ruhe bewahren, um halt auch junge Spieler da gegebenenfalls in gewissen Situationen an der Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass Dresden da einfach auf allen Positionen und allen Mannschaftsteilen eine Top-Ausgeglichenheit hat von Erfahrung und Alter her.
Auf jeden Fall. Also ich sehe es ganz genauso. Dresden, ich sage es nur ungern, aber ich glaube schon, dass die unter die ersten drei eine Rolle mitspielen, weil halt einfach der Kader, also die haben wirklich gelernt, aus ihren Fehlern zu lernen.
Ich gehe mal ganz kurz, ich muss mal die Katze nochmal rauslassen, Moment.
Okay, lass die Katze aus dem Sack.
So, bin schon wieder da.
So, Nomi ist wieder da. Ich muss dich
Ich habe noch 2 Minuten 50 auf der Uhr.
Okay, ja, wir machen jetzt schnell. Ich muss dich nämlich einmal korrigieren. Tom Knobloch war für ein Jahr jetzt in Weißwasser.
Ja, das Wechselspiel habe ich gesehen, aber er kennt ja den Standort an sich. Er war ja davor in Dresden gewesen, ja. Ja.
Nomine, da sind wir uns ja bei allen Mannschaften zu grob einig. Ich glaube nur bei Memmingen würde ich sagen, weiß nicht, ob sie so ganz wirklich da bei 11-12 anzusiedeln sind, aber wir werden mal eine Endtabelle aufstellen, dann mal gucken, wie es aussieht. Dann darfst du dir jetzt für nächste Woche noch dein Team wünschen. Ich habe ja jetzt zwei, du hast ab nächste Woche eins.
Ach, ja, dann nehme ich mal die Bittigheim Steelers.
Das ist sehr gut, dass du Bittigheim nimmst, denn ich war heute wieder fleißig und habe mir auch den Blue Devils Weiden Podcast angehört. Das mache ich eigentlich jede Woche.
Mein Beileid.
Ja, nee, ich finde es ganz interessant und habe da einige Sachen dazu zu erzählen. Das heißt, ich würde gerne Weiden nehmen für nächste Woche und würde mich dann an... Dann bleibt man in der Oberpfalz. Regensburg. Nehme ich noch mit. Ist das Oberpfalz?
Zählen die noch zur Oberpfalz?
Ich glaube schon, oder?
Naja, wenn nicht, sind es halt Bayern, ne?
Ja, das stimmt. Nee, aber Weiden und Regensburg Club, das ist noch Oberpfalz. Ich google es einfach mal. Also nächste Woche werde ich es euch dann allen erzählen, ob es Oberpfalz ist oder nicht. Auf jeden Fall, nächste Woche machen wir die Team-Vorschau für Bittigheim, Weiden und Regensburg. Was bleibt uns noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Mal gucken, was die Eispiraten jetzt am Wochenende abliefern beim CCM Cup und beim Testspiel morgen gegen
HK Mountfield.
HK Mountfield, genau, machen wir es so. Und dann werden wir uns nächste Woche wiederhören. Wann müssen wir nochmal genau abstimmen? Mal gucken, wie es wird. Es ist jetzt wirklich, die nächste Woche ist eigentlich bumseng getaktet wieder. Also die zwei Wochen sind wirklich schwierig, jetzt da Termine zu finden. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, auch mit den Einblicken von Malte Giesemann. Liebe Grüße nochmal nach Bremerhaven und von Jussi. Also von daher, ja, Nomi, was bleibt uns noch zu sagen? Ja, jetzt ist voll? Ah, okay. Also Nomis Korte ist voll, deswegen sagen wir jetzt hier, oder ich muss es selber machen, bis nächste Woche. Tschüss und ciao aus Grimme, ciao.